Hallo? Könnt ihr mich hören? Ist das an hier? Super. Na, wie geht's euch? Wie geht's euch im neuen Gebäude? Also ich fühle mich hier sehr wohl, muss ich sagen. Ich mag's mit euch zu singen. So ein Unterschied. Alles ist neu, irgendwie, gefühlt. Wir müssen es auch noch einfinden. Es gibt noch ein paar Bedürfnisse, die wir in dem Gebäude sicherlich noch nicht komplett stillen aktuell. Beispielsweise ist das Gebäude nur bedingt behindertengerecht. Daran arbeiten wir. Und auch andere Dinge sind neu. Zum Beispiel den Foliensatz. Ja? Da sind wir auch am Optimieren. Also wenn das heute noch nicht die ideale Lösung ist, ich habe da ein bisschen was probiert, dann habt Gnade, wir arbeiten dran. Es wird immer besser. Ja. Genau. Ja, ich brauche eigentlich einen Klicker, dann fühle ich mich hier wohler, dann kann es vorangehen. Super. Ich möchte am Anfang erstmal ganz herzlich Danke sagen. Wenn ich schon die Chance habe, die Gelegenheit habe, hier vorne zu stehen, möchte ich, dass das wirklich meine ersten Worte sind. Ich möchte all den danken, die uns geholfen haben, dass wir heute hier sein können. Im letzten Jahr war das wirklich eine Belastung für die Gemeinde. Es war eine Belastung für viele von uns in der Gemeinde. Viele Geschwister haben sich eingebracht und haben ihr Herz gegeben, um das möglich zu machen, dass wir heute hier sind. Das Raumteam sicher, ne, das die Sache in die Hand genommen hat. Und ich habe persönlich miterleben dürfen, wie zum Beispiel Thorsten, Jörn und Jörg, wie die sich eingebracht haben. Und ich kann sagen, sie haben es wirklich aus ganzem Herzen getan. Das ist mein Eindruck. Und dafür vielen Dank. Aber das war auch nur die Spitze der Hilfsbereitschaft. Ich kann mich beispielsweise erinnern, wie ich Anfang des Jahres erfahren habe, was für extra Aufwände Jakob hatte mit der Technik. Dass er jeden Morgen irgendwo hingefahren ist und Technik aus dem Lagerraum geholt hat, hingefahren hat und das dann anschließend aus dem Hotel wieder zurückgefahren hat. Zumindest am Anfang, bis man eine bessere Lösung gefunden hat und hat sich nie beklagt. Ja, und viele andere haben Dinge hin und her gefahren. Boxen von A nach B gebracht, früher hier gewesen, um sich die Räumlichkeiten anzuschauen, Pläne sich überlegt, wie können wir eine gute Kinderklasse mit den Limitationen, die es an den verschiedenen Orten gab, leisten. Wirklich Fragen, die nicht leicht zu beantworten waren. Genau. Und ja, manchmal mussten wir kreative Lösungen finden, unter beschwerten Bedingungen das Beste geben. Danke euch allen, dass ihr euer Herz gegeben habt. Danke auch an alle, die in den Wochen, in denen wir nicht als Gemeinde zusammengekommen sind, ihr Herz gegeben haben, ihre Wohnung aufgemacht haben, ja, vorher geputzt haben, damit es ansehnlich aussieht, hinterher wieder geputzt haben, damit es wieder ansehnlich aussieht. Oder die ganzen Geschwister, die sich eingebracht haben, Predigten vorzubereiten, Abendmahl zu machen. Genau, Jesus ist unsere Kraft und ist unsere Stärke. Aber man kann sagen, ihr, die ihr gedient habt und die ihr geholfen habt, auch ihr seid die Stärke unserer Gemeinde. Und in Matthäus 6, Vers 19 bis 20, da heißt es, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Jesus ist als Diener auf diese Welt gekommen. Und Jesus wird eines Tages euren Dienst ganz besonders belohnen. Amen. Und damit kommen wir zu unserer wahren Stärke. Und hier lassen wir mal Paulus sprechen. Jetzt muss ich mir das mal anschauen hier. Also, ich werde alles vorlesen, ja? Im Philipper 4, Vers 13, da sagt Paulus, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Die Stelle hat, wie so oft in der Bibel, einen Kontext. Ja? Wenn wir den Kontext lesen, ist die Stelle vielleicht nicht mehr ganz so absolut, wie sie zuerst erscheint. Der Kontext ist, dass Paulus davon spricht, dass er manchmal Mangel leidet und manchmal Überfluss. In Vers 12 sagt er, ich kann niedrig, das ist also direkt der Vers davor, ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides, satt zu sein und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Und dann in Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Wenn Paulus von Mangel und Hunger spricht, dann glaube ich, weiß er, von was er spricht. Wir sehen im 2. Korinther 11, da zählt er auf, was ihm so alles erfahren ist in seinem Dienst. Ja, er sagt, er war dreimal schiffsbrüchig. Einmal ist er dabei eine ganze Nacht auf dem Meer getrieben. Er wurde von Räubern überfallen. Er wurde fünfmal mit 40 Geiselhieben gegeiselt. Er wurde dreimal mit Stöcken geschlagen. Er ist einmal gesteinigt worden. Jedes dieser Ereignisse, die er da schildert, ist potenziell tödlich und mit Sicherheit für einen normalen Menschen traumatisch. Also der Mensch, der Mann, hat Leid erlebt, das können wir uns gar nicht vorstellen. Wenn er also im Philipperbrief, der übrigens nach dem 2. Korintherbrief kam, wer weiß, was also bis zum Philipperbrief noch alles zu dieser Liste des Leides dazugekommen ist. Wenn er also davon schreibt, dass er Mangel kennt, dann heißt es, dass er wirklich Mangel kennengelernt hat. Und dann, in diesem Wissen, mit diesem Wissen sagt er, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Im gerade zitierten 2. Korintherbrief hat er geschrieben, im 2. Korinther 12, Verse 9 und 10, und er hat zu mir gesagt, lass sie an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum, sagt Paulus, will ich am liebsten mich viel mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. In der Stelle spricht Petrus davon, dass Christus ihn mächtig macht. Er spricht hier davon, dass er ein Gebet zum Herrn gemacht hat und um Linderung gebeten hat. Wenn er zum Herrn gebetet hat, verstehe ich, dass er zu Jesus gebetet hat. Und dann erfährt er von ihm, dass die Kraft Christi in den Schwachen mächtig ist. Was ist die Kraft Christi? Die Kraft Christi ist zum Beispiel die Kraft, Sünden zu vergeben, die Kraft, uns zu befreien. Die Kraft Christi ist eine Kraft, die uns im Glauben wachsen lässt. Die Kraft Christi ist eine Kraft, die uns mutig bekennen lässt. Die Kraft Christi ist eine Kraft, mit der wir das Böse überwinden können. Und diese Kraft wird in uns durch den Heiligen Geist wirksam. So wie Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 8 es den Jüngern versprochen hat. Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt er, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Der Geist gibt uns also Kraft. Okay, jetzt kommen wir zu ein paar Statistiken über den, der uns die Kraft gibt, über den Heiligen Geist. Seid ihr bereit? Das Cultural Research Center der Arizona Christian University hat in einer repräsentativen Studie im Jahr 2021 ermittelt, dass von den 176 Millionen Amerikanern, die sich selbst als Christen sehen, die Mehrheit glaubt, dass Gott allmächtig ist, allwissend ist, dass Gott das Universum geschaffen hat, aber auch mehr als die Hälfte von ihnen glauben nicht an die Existenz des Heiligen Geistes. Was? Okay, jetzt könnte man vielleicht ein bisschen arrogant sein und sagen, naja, wer sich heutzutage als Christ bezeichnet, was bedeutet das schon? Ja, also geht die Studie tiefer und findet heraus, 62% der Christen mit Erwachsenentaufe, die sich also im Erwachsenenalter entschieden haben, Jesus nachzufolgen, glauben, dass der Heilige Geist kein reales, lebendiges Wesen ist, sondern ausschließlich ein Symbol von Gottes Kraft, Gegenwart oder Heiligkeit. Ein Symbol. Was? Okay, also laut dieser Studie glauben fast 2/3 der erwachsenen getauften amerikanischen Christen, der Geist ist nur ein Symbol. Der Leiter von dieser Studie, ein George Barnes, schlussfolgert, also oft, so scheint es, nehmen Menschen, die einfach nur religiös sind, regelmäßig in die Kirche gehen oder vielleicht einen bestimmten Ruf oder ein bestimmtes Image anstreben, die Bezeichnung Christen für sich an, völlig ohne geistlichem Leben und geistlichen Absichten. Christ ist eher so zu einem allgemeinen Begriff geworden, als zu einem Namen, der eine tiefe Hingabe widerspiegelt. Jesus Christus leidenschaftlich nachzufolgen und wie er zu sein. Naja, vielleicht hat er recht mit dem, was er sagt, aber ich denke, dass das Problem viel tiefer liegt. Das hier ist jetzt eine amerikanische Studie, das heißt nicht, dass es hier ein amerikanisches Problem ist. Ja, ich glaube, in unserer von Humanismus und Rationalismus geprägten Welt wird einfach im Allgemeinen nur das anerkannt, was der Vernunft und dem logischen Denken entspringt. Und ich schätze mal, in Deutschland wären die Zahlen noch viel stärker als die hier sind. Ja? So, das heißt, nur das wird allgemein anerkannt, was der Vernunft und dem logischen Denken entspringt. Ich fand es total augenöffnend, wie Richard letzten Sonntag erzählt hat, wie er in der Gemeinde aufgewachsen ist und wie er sich insgeheim irgendwie für seinen Glauben geschämt hat, ja, weil er sich so vorkam, als wäre das etwas Irrationales. Wie er sich dafür geschämt hat und sich erst damit auseinandersetzen musste, ob er das auch wirklich glaubt. Und ich glaube, dass diese Mischung aus Rationalismus, also dem, wir müssen in der Lage sein, alles, was wir tun, mit Vernunft und Logik zu erklären, in Kombination mit sowas wie Scham, dass man an etwas scheinbar Unglaubwürdiges glaubt, genau dazu führt, zu dem, was wir hier sehen, dass viele Menschen, die glauben, sie hätten Jesus zu ihrem Herrn gemacht, und es glauben mit Sicherheit alle, die sich als Erwachsene taufen lassen, vielleicht nicht initial, aber nach einer Weile nicht mehr an den Heiligen Geist glauben, sondern denken, naja, es ist doch nur ein Symbol, weil es ist zu mythisch, es ist so irrational. Und das kann auch dir und das kann auch mir passieren. Ich glaube, das ist eine der größten Gefahren für uns Jünger heutzutage, in der Zeit und in der Welt, in der wir leben. Wir sind den ganzen Tag umgeben von Menschen, die versuchen, nach ihrer Vernunft zu leben. Und das ist auch vernünftig. Ich meine, wir sehen und wir lernen im Alltag sehr schnell, wie schlecht es ist, wenn jemand nur aus Bauchgefühl heraus oder aus Emotionen heraus seine Entscheidung trifft. Ja? Wir lernen und kriegen eingetrichtert, man muss immer kühl und überlegt sein. Gerade wir Deutschen, ne? Sonst kommt eigentlich immer was Schlechtes dabei raus. Das ist alles schön und gut, aber der Glaube funktioniert so nicht. Im 1. Korinther 2, Vers 14 sagt Paulus, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geist Gottes kann nicht natürlich nach weltlichen Maßstäben gemessen, gewogen und beurteilt werden. Damit muss er eine Torheit sein für diejenigen Menschen, die nicht geistlich beurteilen können. Kein Mensch kann den Geist wissenschaftlich belegen. Es gibt immer wieder Versuche von Menschen, die an Gott glauben, das zu tun, den Geist wissenschaftlich zu belegen. Oder es gibt sogar pseudowissenschaftliche Studien, die den Anspruch erheben, sie hätten irgendwie den Geist wissenschaftlich belegt. Genauso gibt es Menschen, die nicht an Gott glauben, die versuchen zu widerlegen, dass es den Geist gibt. Und es gibt pseudowissenschaftliche Studien, die in Anspruch nehmen, es geschafft zu haben, belegt zu haben, dass es den Geist nicht geben kann. Aber die Wahrheit ist, das ist alles Quatsch. Denn der Geist Gottes kann nur geistlich beurteilt werden. Dass Gott aber nicht rational erfassbar ist, nicht messbar ist wissenschaftlich, bedeutet nicht, dass er nicht empirisch erfahrbar ist. Ich bin ein enorm rationaler Mensch. Ich bin so rational, dass die Bibel zu lesen mich fast schon überzeugt hat, dass ich das schon als Indiz zumindest für die Existenz Gottes angesehen habe, weil objektiv gesprochen kann dieses Buch nicht von Menschen sein. Das kann jeder nachvollziehen, der es mal gelesen hat. Aber obwohl ich so ein rationaler Mensch bin, steht für mich völlig außer Frage, dass es Gott gibt, den ich nicht messen kann. Denn ich habe ihn schon so oft gespürt. Ich habe ihn schon so oft auf wundersame Art und Weise in meinem Leben wirken sehen. Auf eine Art, die den Verstand definitiv übersteigt. Also Gott ist nicht messbar, aber Gott ist erfahrbar. Und Psalm 34, Vers 8 fordert uns genau dazu auf. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Okay, zurück zum Geist. Es ist noch relativ einfach für die meisten Menschen tatsächlich an die Existenz von Gott zu glauben. Weil, wie ist das alles entstanden? Das lässt sich sowieso nicht wissenschaftlich messen. Da kann ich auch an einen Gott glauben. Das ist genauso vernünftig, wie an was anderes zu glauben, in gewisser Weise. Das heißt, viele Menschen fällt es relativ einfach, an Gott zu glauben. Aber glaubst du und spürst du, dass der Geist in deinem Leben präsent ist und aktiv wirksam ist? Bist du still und versuchst auf das zu hören, was der Geist dir sagt? Oder bist du vielleicht tatsächlich schon so abgestumpft, dass du gar nicht mehr mitbekommst, wenn er dir etwas sagen will? Im 2. Korinther Vers 5, Vers 7 heißt es, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir müssen als Jünger wirklich im Glauben wandeln. Zeichnet es dich aus, dass du Dinge tust, die andere vielleicht nicht verstehen, weil du in der Bibel siehst, dass du sie tun sollst oder weil es dir der Geist sagt? Zeichnet dich das aus, dass du Dinge tust, die andere nicht verstehen? Ist dein Wandel mit Christus davon geprägt, dass du im Schauen wandelst? Ein praktisches Beispiel wäre unser Thema für das nächste Trimester, für die Bibelkreise, nämlich die Mission. Hörst du beim Thema Mission, versuchst du beim Thema Mission darauf zu hören, was der Geist dir sagt? Oder bist du zu sehr geprägt von deinen Erfahrungen, dem, was du schon gesehen hast, dem, was vielleicht nicht funktioniert hat? Hast du vielleicht schon längst den Glauben verloren, dass du jemanden finden kannst, ja, dass Gott durch dich arbeiten kann auf eine Art und Weise, wie du es vielleicht eigentlich in der Bibel siehst? Oder hast du den Glauben daran verloren, dass du überhaupt in der Lage wärst, mit jemandem in der Bibel zu lesen? Hebräer 11, Vers 1 heißt es, der Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ob wir im Glauben feststehen oder ob wir unseren Glauben vielleicht schon ein Stück weit verloren haben, zum Beispiel daran, dass Gott Wunder in unserem, in meinem Leben tun will, das ist elementar wichtig für uns. Das macht im Prinzip den Unterschied aus, ob du ein Jünger bist oder ob wir nur Menschen sind, die, wie George Barnes es ausdrückt, die Bezeichnung Christen für sich annehmen, ohne dass ihr geistliches Leben oder ihre geistlichen Absichten dem folgen. Auf den Punkt bringt es der Schreiber des Hebräerbriefs in Hebräer 11, Vers 6. Da heißt es, Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnt, die ihn ernstlich suchen. Glaubst du, dass die Bibel ein lebendiges, zweischneidiges Schwert ist, das Seele und Geist schneidet? Und lässt du sie zum Richter deiner Gedanken und deines Herzens werden? Lässt du dich in deinem Leben von dem Geist der Wahrheit leiten? Also spürst du, wie der Geist Gottes dich lenkt? Das ist so viel wichtiger, als der ein oder andere hier vielleicht denkt. Denn, ich lese euch Römer 8, Vers 14 vor, da heißt es, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Gottes Kinder. Die Bibelstelle sagt nicht explizit, dass alle, die nicht durch den Geist Gottes geleitet werden, nicht Gottes Kinder sind. Aber, jetzt mal ganz ehrlich, sie legt das zumindest nahe. Okay, wir machen einen kleinen Exkurs. Was sagt die Bibel, wie oder was der Heilige Geist ist? Und keine Sorge, ich werde jetzt nicht erschöpfend die Dreieinigkeit ausstudieren mit euch. Aber eine schöne Stelle, die ich finde, die die Natur des Geistes zeigt, ist in Johannes 14, Verse 23 bis 26. Ja, wieder sehr viel Text, blau auf blau wahrscheinlich. Ich lese es euch vor. Genau, also hier antwortet Jesus auf eine Frage von Judas, also nicht dem Iskariot, sondern dem anderen, der auch Thaddäus genannt wird. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir haben diese Stelle mit einer etwas anderen Perspektive schon letzte Woche gehabt, wenn ihr euch erinnert. Aber das ist eine interessante Stelle. Weil zuerst spricht Jesus davon, dass er und der Vater in uns Wohnung nehmen werden. Ne? Später in der Stelle spricht er davon, dass der Heilige Geist zu uns gesendet wird, von dem wir wissen, dass er in uns wohnen wird. Also wie jetzt? Wohnen jetzt alle drei in uns? Jesus, der Vater und der Heilige Geist? In gewisser Weise natürlich schon, aber nicht als drei Individuen. Jesus und der Vater leben im Geist in uns. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber vor vielleicht 10 Jahren, vielleicht schon 10 Jahre her, hat Douglas Jacoby bei uns in Berlin einen Vortrag gehalten über den Geist. Und dann hat er versucht, das Thema Dreieinigkeit mit verschiedenen Bildern zu erklären. Er hat gesagt, naja, wir kennen alle dieses Bild, der Geist ist wie Wasser oder wie H2O in seinen drei Aggregatzuständen, ne? Also in Eis und flüssig und gasförmig. Dann hat er gesagt, das ist eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil die 30 ja nicht mischen können, ja? Während doch Gott, Jesus und der Heilige Geist in perfekter Gemeinschaft sind. Oder hat er das Bild genannt vom Licht, was von der Sonne kommt. Ne? Einerseits sehen wir es oben am Himmel strahlen, dann haben wir die Sonnenstrahlen in der Luft, die wir vielleicht gar nicht direkt wahrnehmen, und dann sehen wir den Lichtfleck auf dem Boden. Aber was mir am besten gefallen hat, was er gesagt hat, ist, dass die Dreieinigkeit damit zu tun hat, wie wir Gott erfahren. Wir treten mit Gott als Vater in Verbindung. Wir beten zu Gott, dem Vater. Warum tun wir das? Weil Jesus uns das so beigebracht hat. Wir dürfen auch zu Jesus beten. Stephanus hat es explizit gemacht. Ich verstehe Paulus so, dass er das gemacht hat in der Stelle, die wir am Anfang gelesen haben. Aber wir beten doch in der Regel zu Gott. Wir treten mit Gott als Vater in Verbindung. Wir treten mit Gott als Vater in Verbindung durch Gott, den Sohn. Denn Jesus hat uns Zugang zu Gott gegeben. Und das tut er immer noch. Beziehungsweise das wird er bis zum Ende der Zeit machen, wenn er am jüngsten Tag vor dem Gericht als unser Fürsprecher auftreten wird. Wir treten also mit Gott als Vater in Verbindung durch Gott, den Sohn, und geleitet durch die Kraft von Gott, dem Geist. Gottes Geist leitet uns. Gottes Geist ist der Grund dafür, warum wir keine Propheten mehr brauchen wie im Alten Testament. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Bevor Jesus kam, hatten die Israeliten das Wort Gottes, das Alte Testament. Und da ist schon alles drin, was sie brauchen. In den ersten 5 Büchern Mose ist schon alles drin, was sie gebraucht haben. Es ist kein Witz, wir haben bei Esom mal unsere Bibelstudien umgeschrieben auf alttestamentarische Bibelstellen. Die Aufgabenstellung war, okay, jeder setzt sich hin, ihr überarbeitet unsere Studienserie, ihr nehmt nur alttestamentarische Schriften, macht so, als wärt ihr die ersten Christen, bevor das Neue Testament geschrieben war. Und siehe da, es geht. Die Propheten sind immer wieder gekommen, um die Israeliten zu Gottes Wort zurückzurufen. Die Propheten im Alten Testament, die haben nicht die Zukunft vorhergesagt, sondern sie waren ein Sprachrohr für Gott und haben die Menschen aufgefordert, kehrt wieder zurück zu dem, was ihr gelernt habt. Kehrt wieder zurück zu Gott. Diese Aufgabe hat jetzt wer? Der Geist. Wir alle kennen die Stelle, Johannes 16, Vers 7. Ich sehe es auch schlecht, also falls die Stelle nicht kommt, weil der Klicker nicht funktioniert, sagt einfach Bescheid. Johannes 16, 7 bis 11. Es fängt an in Johannes 16, Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden, das sagt Jesus. Es ist also gut, dass Jesus geht, damit der Tröster kommt. Aber, Bibelstellen lesen wir gerne im Kontext, wisst ihr, wie die Stelle weitergeht? Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen öffnen. Wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Was macht der Geist? Er führt uns zur Umkehr. Die Tatsache, dass wir heutzutage keine Propheten mehr haben, liegt nicht daran, dass die Botschaft jetzt schon komplett wäre und wir sie nicht mehr bräuchten. Denn sie war zur Zeit der Propheten eigentlich auch schon komplett. Die Propheten haben nichts hinzugefügt. Nein, wir brauchen keine Propheten mehr, weil der Geist jetzt diese Aufgabe übernimmt. Und er ist in jedem von uns, wenn wir getauft sind. Und er ist dafür da, uns zu leiten. Und zwar in wichtigster Funktion. Hin zu Gott oder zurück zu Gott, je nachdem, wo wir gerade stehen. Also, wir wollen eine von Geist geleitete Gemeinde sein. Und daran tun wir gut. Und es funktioniert, wenn jeder von uns individuell nach der Leitung des Geistes sucht. Und das Tolle ist, wenn wir vom Geist erfüllt sind, dann sind wir nicht mehr leer. Erinnert ihr euch an die Stelle, wo Jesus sagt, wer da dürstet, der soll zu ihm kommen und er soll trinken. Die Stelle steht in Johannes 7 und sie geht noch weiter. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, jetzt geht's weiter, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Wir sehen in den Evangelien, wie Jesus den Menschen geistlich zu trinken gibt. Menschen wurden geheilt. Der geistliche Durst der Menschen wurde gestillt. Menschen wurden mit Gott versöhnt. Und das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die jetzt durch uns fließt. Wir können mit dem Geist, der aus uns strömt, Menschen mit Gott versöhnen. Wir können Menschen, die nach Gottes Gerechtigkeit hungern und dürsten, zu trinken geben. Von uns geht ein Strom lebendigen Wassers aus, der Menschen geistlich heilt, der sie mit Gott versöhnt. Lasst euer Wasser reichlich fließen. In der Taufe habt ihr mit dem Geist alles bekommen, was ihr braucht. Baut nicht auf eure eigene Klugheit, sondern lasst den Geist und Gottes Wahrheit und Weisheit und Liebe und Gnade durch euch fließen. Stillt den Hunger der Menschen um euch herum. Gott sei die Ehre.